Es gibt Autos, die haben einen Tank für Benzin und eine Batterie für Strom. Fahren kann es mit beidem. Und bei uns ist das so ähnlich, nur haben wir als Treibstoff nicht Benzin und Strom, sondern Zucker und Fett. Und insbesondere über den Fettstoffwechsel möchte ich heute sprechen mit Professor Dr. Simon von Stengel. Guten Morgen, lieber Simon.
Guten Morgen, Ralf.
Wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's gut. Also ich habe ausgeschlafen, noch nicht gefrühstückt, aber das mache ich später noch.
Habe ich auch noch nicht. Können wir ja später nochmal drüber reden. Genau. Lieber Simon, was machst du beruflich? Also wo arbeitest du gerade und woran arbeitest du?
Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und Physiotherapeut und bin seit 25 Jahren in der Forschung im Bereich Bewegung und Gesundheit. Und ja, unser Kernthema war ja Training zur Verbesserung der Knochendichte, der Körperzusammensetzung, insbesondere auch der Muskulatur. Und wir haben ja verschiedene Patientenkollektive untersucht, insbesondere auch ältere Menschen vor dem Hintergrund der Reduktion von Risikofaktoren oder Steigerung der Leistungsfähigkeit. Stoffwechsel war natürlich auch ein Thema, was wir im Rahmen unserer Studien öfters gestreift haben. Und was ich zudem noch mache, ich bin Geschäftsführer vom Institut für betriebliche Gesundheitsförderung. Also wir machen betriebliche Gesundheitsförderung in Firmen, vorzugsweise auch Screening-Verfahren. Und auch hier können wir die Körperzusammensetzung messen beziehungsweise auch den Stoffwechsel analysieren, um hier ja die Leute zu beraten bezüglich Bewegung und Ernährung.
Und das Thema Fettstoffwechsel hat da immer eine große Relevanz, oder?
Fettstoffwechsel hat eine große Relevanz. Ja, für mich selber natürlich in der Forschung, für mich selber auch als Sportler, als Ausdauersportler und natürlich für viele Menschen, weil sie vor allem sehen, dass die Fettdepots ja meistens mit dem zunehmenden Alter mehr werden. Also der mittlere Ring, der wächst. Das Hüftgold wird bei den meisten mehr. Und deswegen machen sich ja viele dann auch ja Gedanken über dieses Thema, vor allem zunächst mal aus kosmetischer Sicht.
Aber das ist ja nicht das Hauptthema. Aber lass uns noch mal eine Sache vorweg überhaupt für die Zuschauer besprechen. Es gibt zwei Arten für die Zelle, im Wesentlichen zwei Arten, Energie zu erzeugen. Zuckerstoffwechsel und Fettstoffwechsel. Wie funktioniert das überhaupt und was sind da die jeweiligen Vor- und Nachteile? Warum brauchen wir überhaupt beides? Was spielt sich da ab?
Also der Körper kann Zucker und Fett verbrennen oder nehmen wir mal den Muskel. Der Muskel ist ja das größte Organ, macht 35-50% der Körpermasse aus, verbrennt die meiste Energie und der Muskel kann Zucker oder auch Fett verbrennen. Und die Zuckerverbrennung ist für den Muskel immer leichter. Also wenn er die Wahl hat, dann wird er Zucker verbrennen zur Energiegewinnung. Also Zucker wird verbrannt unter Sauerstoffverbrauch und Energie wird frei zum Beispiel für die Muskelkontraktion, für die Herzkontraktion oder auch für die Leistungsfähigkeit der inneren Organe. Der Muskel hat auch die Möglichkeit, Fett zu verbrennen. Das macht er vor allem dann, wenn er über einen längeren Zeitraum arbeitet, weil die Zuckervorräte im Körper, das sind die Glykogenspeicher in Leber und Muskulatur, die sind sehr begrenzt. Also eine Muskelarbeit über einen längeren Zeitraum erfordert immer eine zunehmende Fettverbrennung. Das ist sozusagen die Langzeitreserve, quasi unerschöpflich. Oder wenn man dem Körper wenig Zucker oder Kohlenhydrate isst gleich, wenn es verdautes Zucker zuführt, dann muss er auch zunehmend Fette verbrennen. Das ist sozusagen der zweite Weg des Metabolismus. Und man muss immer sagen, wir haben ja beide Stoffwechselwege, die der Körper auch variabel nutzen sollte, je nach Bedarf. Ob ich was zu essen habe oder nicht, oder ob ich länger meine Muskeln beanspruche, weil ich zum Beispiel jetzt gerade am Wochenende wandern gehe und bis es was zu essen gibt, dauert halt dann doch auch manchmal 3-4 Stunden.
Wenn ich das jetzt mal runterbreche auf die Zelle. Die Zelle kann ja grundsätzlich ihre Energie, ATP, aus 4 Dingen generieren. Also Zucker verbrennen, Fett verbrennen, Alkohol ist auch ein Makronährstoff, ja, der zu ATP verbrannt werden kann. Und was gibt es noch? Theoretisch auch Eiweiß. Aber Eiweiß ist für den Körper viel zu wertvoll, wird eigentlich nicht oder nur im allerletzten Notfall von der Zelle zur Energie verbrannt. Also bleiben im Wesentlichen Zucker und Fett, ne? Und die verbrennen in der Zelle aber mit unterschiedlichen, wie soll ich das sagen, Abgasen, also freie Radikale. Also das eine verbrennt ein bisschen sauberer als das andere. Magst du darauf mal ein bisschen eingehen, auf das Thema? Warum ist das eine vielleicht gesünder oder weniger gesund als das andere? Und habe ich damit überhaupt recht oder rede ich mir da nur was ein?
Ja, also man kann nicht sagen, dass die Zuckerverbrennung an sich ungesund ist. wenn es um die Verbrennung des Zuckers geht, vollständig unter Sauerstoffverbrauch. Wenn man jetzt eine hohe Intensität fährt und der Körper nicht ausreichend Sauerstoff hat für die Zuckerverbrennung bzw. Fettverbrennung, dann wird ja auch Zucker unvollständig verbrannt. Dann entsteht zunächst mal Laktat, dadurch übersäuert der Körper, was allerdings für den Körper auch nicht schädlich ist. Also beide Stoffwechselwege, muss man dazu sagen, sind normal. Aber problematisch ist, wenn man einen reinen Zuckerstoffwechsel hat. Das ist das Problem. Also viele Menschen, die sich versorgen von früh bis abends mit kohlenhydratreicher Ernährung bzw. mit Zucker, die sorgen dafür, dass der Körper den Mangelstoffwechsel, sprich Fettstoffwechsel, nicht mehr beansprucht und der Körper das dann entsprechend verlernt. Und das ist gesundheitlich problematisch. Also dieser reine Zuckerstoffwechsel, deswegen ist immer wichtig zu wissen, Fettstoffwechsel ist nichts, was selbstverständlich ist. Fettstoffwechsel kann verlernt werden und muss dann auch wieder trainiert werden. Durch die richtige Ernährung, dadurch, dass der Körper auch entsprechende Mangelsituationen hat, oder durch Bewegung, dadurch, dass der Muskel über einen längeren Zeitraum beansprucht wird und dann die Fette wieder verbrennen muss. Und dann kann man sagen, wenn man einen Mischstoffwechsel hat oder in Ruhe, wenn man einen gut trainierten Metabolismus hat, hat man überwiegend Fettverbrennen, sogar mehr Fett als Zucker. Und dann ist es eine Situation, die gesund ist, auch wenn es, was du angesprochen hast, um freie Radikale und Sonstiges geht, die natürlich beim reinen Zuckerstoffwechsel etwas vermehrt auftreten.
Wie entscheidet denn der Körper, was er jetzt gerade verbrennt? Mein laienhaftes Wissen ist ungefähr so, solange der Blutzuckerspiegel hoch ist, also Zucker im Blut, ich habe vorher einen Snickers gegessen oder ein Brötchen oder irgendwas, was viele Kohlenhydrate enthält, dann ist mein Blutzuckerspiegel relativ hoch, der steigt halt an nach so einer Mahlzeit und dann verbrennt die Körperzelle in allererster Linie mal den Zucker im Blut. Und wenn der Blutzuckerspiegel wieder abfällt und geringer ist, weil die letzte Mahlzeit ist schon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden her, dann findet er dort nicht massenhaft Glucose vor, sondern dann sagt er, okay, jetzt verbrenne ich halt mal für die Arbeit, die ich leisten muss, das kann auch Hirnarbeit sein, im Kopf halt, verbrenne ich halt mal Fett. Ist das ungefähr so der Weg? Wie steuert der Körper, was er jetzt gerade verbrennt? Kann ich mir das aussuchen mit dem Knöpfchen oder wie?
Also der Zucker ist natürlich ganz entscheidend, weil Zucker ist leichter verwertbar und wird bevorzugt, beziehungsweise das Nächste ist, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, dann wird ja auch Insulin ausgeschüttet. Insulin bewirkt, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird, dadurch, dass der Zucker in die Zellen geht, dort gespeichert wird, beziehungsweise auch umgewandelt wird in Fett. Also Insulin ist quasi ein Masthormon, das sorgt dafür, dass Fett aufgebaut wird, auch umgewandelt wird aus Zucker, dass Fett eingespeichert wird und eben nicht mehr verbrennt wird. Und das muss man wissen, dass wenn man Kohlenhydrate isst, gleich Zucker, wenn es verdaut ist, oder Zucker engmaschig ist und den ganzen Tag über den Insulinspiegel nach oben schießt, das ist die beste Mast, die man machen kann. Also sprich, Fett wird aufgebaut und Fett wird entsprechend nicht mehr verbrannt. Und das ist der zentrale Schalter. Und dann ist natürlich schon ganz entscheidend abhängig davon, ob ich mehr Zucker oder Fett verbrenne, wie denn mein Metabolismus trainiert ist. Also habe ich einen hochgradig trainierten Fettstoffwechsel, habe ich einen sehr variablen Metabolismus, dann ist es so, wir haben das auch Selbsttest gemacht mit Glukoselösungen. Also wenn du einen guten Stoffwechsel hast, dann kannst du auch eine Glukoselösung trinken und trotzdem bleibt der Fettstoffwechsel relativ weit oben und bricht nicht zusammen. Bei Leuten, die einen schlechten Fettstoffwechsel haben, die haben sowieso nur einen geringen einen geringen Fettanteil am Gesamtmetabolismus, die verbrennen hauptsächlich Zucker und die Fettverbrennung bricht mit einer kleinen Zuckeraufnahme komplett zusammen.
Okay, wie stelle ich das denn überhaupt fest? Wie messe ich, ob ich Zuckerstoffwechsel beherrsche, ob mein Körper das drauf hat und auch regelmäßig praktiziert oder eben nicht?
Da gibt es das Verfahren der Spirometrie, also man nennt es auch indirekte Kalorimetrie. Wir haben solche Geräte, da schnauft man durch und über die Atemgase wird dann exakt analysiert, wie viel Energie verbrennt derjenige, also im aktuellen Zustand, so wie er da sitzt, wie er auf dem Laufband läuft oder auf dem Fahrrad strampelt. Und man sieht vor allem, das ist ganz entscheidend, den Anteil an Zucker und an Fettverbrennung. Und wir führen solche Messungen natürlich in Studien durch, auch bei Sportlern während dem Ausbelastungstest, aber vor allem auch in Firmen. Und das ist natürlich äußerst spannend, weil das öffnet manchen Leuten die Augen, weil sie dann sehen, sie haben gar keinen Fettstoffwechsel. Also viele Personen haben in Ruhe ein Fettmetabolismus unter 10%, über 90% Zuckerverbrennung. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man einen Fettstoffwechsel hat, der so träge ist, dann verbrennt man seine Fette nicht, dann ist Abnehmen schwierig. Und die machen alles eigentlich relativ richtig und haben keine Erfolge. Und das Umfeld glaubt es denen dann auch meistens nicht. Und man weiß eben, weniger Essen reicht nicht aus, sondern man könnte halt gezielt mal an dem Fettstoffwechsel arbeiten. Und da gibt es natürlich auch ein paar Tricks, wie man den Fettstoffwechsel dann optimiert, durch Ernährung, durch Bewegung in Kombination. Und dann hat man eine ganz andere Situation. Und vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung. Es geht ja nicht nur darum, dass wenn ich einen schlechten Fettstoffwechsel habe, dass ich dann Probleme habe, Fett zu verbrennen, dass ich dann vermehrt auch zunehme. Es geht auch um die geistige Leistungsfähigkeit. Also habe ich einen ganz schlechten Fettstoffwechsel, also insbesondere die Muskeln, wenn die fast nur Zucker verbrennen, auch in Ruhe, dann essen die dem Hirn den Zucker weg. Nach 2-3 Stunden ist man im Unterzucker. Also man hat dann eine Leistungskurve, die immer wieder einbricht, wenn man nichts isst. Und das ist das Entscheidende. Wer einen guten Fettstoffwechsel hat, wenn die Muskeln zum Beispiel 80% Fett verbrennen, 20% Zucker, dann bleibt dem Hirn immer ausreichend Zucker, beziehungsweise wenn man lange nichts isst. Im Mangelstoffwechsel gibt es noch eine weitere Fähigkeit des Körpers, das ist die Produktion von Zucker aus Eiweiß in der Leber. Das ist die sogenannte Gluconeogenese. Und auch dieser Stoffwechselprozess läuft nur dann gut ab, wenn man ihn regelmäßig beansprucht, also sprich, wenn man diese Mangelsituation auch öfters mal durchlebt. Und noch ein Mechanismus ist die Bildung der Ketonkörper, haben auch schon manche gelernt. Die Fettsäuren, also das Hirn kann nur Zucker verbrennen. Das Hirn kann kein Fett verbrennen, weil die langen Fettsäuren können die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren. Deswegen, wenn Zucker Mangelware wird, dann baut die Leber aus Fettsäuren Ketonkörper und die Ketonkörper können dann auch als Energieträger fürs Hirn genutzt werden. Und entscheidend ist, dass man diese Stoffwechselwege, diesen Metabolismus, Fett beziehungsweise auch Ketonkörper regelmäßig beansprucht und dann hat man auch eben eine bessere Fettverbrennung und vor allem eine konstante geistige Leistungsfähigkeit, ohne was zu essen. Also wir beide haben ja jetzt noch nichts gegessen, haben noch nicht gefrühstückt. Wir sind schon relativ auf der Höhe. Manche sagen sogar, Mensch, dadurch, dass ich weniger Kohlenhydrate esse, Hintergrund ist natürlich der gute Fettstoffwechsel oder Ketonstoffwechsel, bin ich geistig viel klarer, bin ich geistig viel leistungsfähiger. Und das ist natürlich das Entscheidende, nicht nur abnehmen.
Das setzt genau da an, wo ich gerade fragen wollte. Woran merkt man denn, dass der Körper das beherrscht oder dass man es eben nicht so beherrscht? Hat es was damit zu tun? Ich kenne Menschen, die brauchen morgens das Frühstück, dann sind sie im Büro, dann brauchen sie dort einen Snack, dann 3 Stunden später gibt es hoffentlich das Mittagessen und dann am Nachmittag brauchen sie ein Stück Kuchen, weil irgendwie danach sonst die Konzentration nachlässt. Und dann gibt es andere Menschen, so wie du und ich. Ich habe gestern Spätnachmittag, früher Abend meine letzte Mahlzeit gehabt und wenn ich heute den Tag nichts zu essen bekomme, dann spüre ich das an meiner geistigen Frische eigentlich nicht. Das rauscht einfach so durch. Mahlzeit oder nicht, so what, hat mit meiner Konzentrationsfähigkeit relativ wenig zu tun. Ist das der Unterschied? Die Leute, die ständig einen Snack brauchen, damit sie nicht nervös werden, ist es das oder woran?
So ist es, genau, so ist es. Also man kann es messen, das haben wir gerade gesagt und du hast dich ja auch mal bei Dr. Strunz messen lassen mit sensationellen Werten. Ich hatte 90% Verbrennung, Fettverbrennung, aktuell bin ich bei 80%, aber wenn ich Leute nicht messen kann, stelle ich einfach die Frage, wie geht's dir denn, wenn du mal nicht frühstückst und es wird dann 10, 11, 12 Uhr oder wie geht's dir denn, wenn du länger nichts isst? Und jemand, der wirklich Zuckerjunkie ist, der reagiert irgendwann mit Unterzucker, mit Heißhungerattacken, mit schlechter Laune und auch einem Einbruch, was geistige Leistungsfähigkeit angeht. Und so kann man entsprechend schon differenzieren. Und man muss halt auch feststellen, ein guter Stoffwechsel ist in dem Zusammenhang ein Segen, weil die Muskeln verbrennen Fett. Die Leber produziert Zucker fürs Hirn, beziehungsweise dann auch bei Bedarf noch die Ketonkörper. Und man ist dann auf Essen, was Leistungsfähigkeit angeht, nicht mehr angewiesen. Und das sollte man vielleicht auch nochmal klarstellen, dass eben Kohlenhydrate beziehungsweise Zucker nicht essentiell sind. Also ein essentieller Stoff ist lebenswichtig. Da gibt es 47 Substanzen, Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Fettsäuren und Co. Und wenn eine Substanz fehlt, ist man tot. Zucker bzw. Kohlenhydrate gehören nicht dazu. Also der Mensch, der Organismus kann eben komplett ohne Zucker, ohne Kohlenhydrate leben. Aber natürlich vorausgesetzt, wenn man die Mechanismen beherrscht, wenn man diesen Stoffwechsel, diesen variablen Metabolismus überhaupt hat. Und da muss man immer davor warnen, gerade diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, das ist ja sensationell. Ich will abnehmen, ich will meinen Stoffwechsel verbessern. Also esse ich vielleicht mal einfach mal ja sehr wenig oder vor allem auch keinen Zucker, keine Kohlenhydrate. Das ist ja diese ketogene Diät, unter 50 oder unter 20 Gramm sogar Kohlenhydrate pro Tag. Aber du nimmst dem Körper, wenn du Zuckerjunkie bist, wenn das dein einziger Stoffwechsel ist, seinen einzigen Energieträger. Und das ist für den Körper natürlich Stress. Also da gibt's dann wirklich Symptome, die als Keto-Grippe bezeichnet werden. Den Leuten geht's schlecht, die haben Unterzucker und die brechen sowas natürlich ab. Also es ist ein Weg, den man bestreiten muss, den man schrittweise gehen muss, auf dem Weg eben zu einem besseren Fettstoffwechsel und die Mangelsituation durch Nichtsessen oder Mangelsituation, was Zucker und Kohlenhydrate angeht, das ist sozusagen, das sind die Maßnahmen, die dann auch zu Erfolgen führen. Aber wie gesagt, das Ganze dosiert und schrittweise.
Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte vorher nochmal einmal die Frage klären, wie stelle ich denn jetzt wirklich fest, wenn ich sage, ich will messen, wie mein Fettstoffwechsel funktioniert, ob er überhaupt funktioniert. Die Spirometrie kann ich ja nun nicht gerade zu Hause machen und auch nicht bei jedem Hausarzt. Was gibt es da für Wege, das wirklich konkret zu messen und einen Wert zu haben, an den ich mich festhalten kann?
Also gut, der Goldstandard ist die Spirometrie. Da kann ich direkt das entsprechend messen. Ansonsten, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Ja, vielleicht die Frage wäre, wo kann ich da hingehen, um sowas zu machen? Also ich wollte das damals als Leistungssportler tatsächlich genau wissen. Ich bin zum Dr. Strunz gegangen, habe eine Blutanalyse gemacht und habe ich gesagt, hier, diese Spirometrie, die möchte ich auch. Schaut er mich an und sagt, brauchst du nicht, sehe ich so schon oder brauchen Sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ich will aber. Und dann hat er gesagt, na gut, dann komm mit, hat mich auf das Rad gesetzt, mir diese Maske auf und dann wurde gemessen. Aber bei einem Hausarzt habe ich sowas noch nie gesehen. Gibt es tatsächlich Anlaufstellen, wenn man das messen will? Oder
also nicht? Es gibt Sportmediziner. Und dazu sollte man vielleicht sagen, es gibt auch eine sportmedizinische oder sportärztliche Untersuchung, die von den meisten gesetzlichen Krankenkassen sogar zum großen Teil bezahlt wird, von den privaten Kassen so und so. Und man muss sich nur einen Sportmediziner dann raussuchen. Also das beinhaltet immer eine Lungenfunktion, eine Körperzusammensetzungsanalyse, dann einen Belastungstest auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband mit EKG plus auch Laktatabnahme. Das ist alles inkludiert im Gesamtpreis. Und dann gibt's eben auch einige Einrichtungen, die zusätzlich eine Spirometrie noch laufen lassen können, also eine Atemgasanalyse. Das ist dann was man zusätzlich noch zahlen muss. Aber im Gesamtpaket, wenn man das schon hat, ist es dann kein so großer Aufpreis. Also da muss man wirklich mal schauen, wen es da gibt. Und vielleicht auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis, bitte eben nicht einfach zu irgendeinem Hausarzt gehen, wo dann die Arzthelferin irgendwelche Auswertungen macht nach Schema F, sondern es sollten schon immer Einrichtungen sein, die da Erfahrung haben, also hier in Erlangen-Nürnberg habe ich eben zwei Einrichtungen, das sind die Ärzte, die Kardiologen, selber auch Ausdauerathleten und da weiß ich, dass dann die Auswertungen auch vernünftig sind. Ich habe selber viel Leistungsdiagnostik früher betrieben und habe dann oft Auswertungen gesehen von irgendwelchen Hausärzten, die wirklich schlecht waren. Also man braucht jemanden, der das mit Verstand macht und so eine Einrichtung suchen, dann hat man mal dann entsprechende Werte und kann mit den Werten auch besser und gezielter trainieren, um den Fettstoffwechsel zu optimieren. Denn ich weiß auch, bei welcher Intensität auf dem Fahrrad, also bei welchem Puls beziehungsweise beim Laufen, bin ich denn in dem Fettstoffwechselbereich, der sich lohnt, um den Fettstoffwechsel auch zu verbessern.
Okay, das war mir wichtig, weil es hört sich ja auch der ein oder andere sportlich ambitionierte Mensch zu, der weiß jetzt, er geht zu einem Sportarzt und macht es dort beim Spezialisten, da kommt er zu den Werten und das muss aber nicht jeder machen. Also wie gesagt, mit den Hinweisen, die wir vorhin schon gegeben haben, wie fühle ich mich denn, wenn ich nicht gefrühstückt habe, Richtung später Vormittag, Mittag, Nachmittag, werde ich nervös oder so, kann das jeder, glaube ich, auch ein kleines bisschen selbst einschätzen. Und dann natürlich auch andere Körperparameter mal zur Rate ziehen. Beim Seminar haben wir eine BIAS-Messung gemacht und Körperfettanteil gemessen. Wie wichtig ist denn dieser Wert oder was kann ich daraus ablesen?
Genau, also beim Forever Young Seminar, was jetzt wieder im Herbst in Timmendorf stattfindet, da messen wir die Teilnehmer auch mit der Bioimpedanzanalyse. Da geht es darum, den Körperfettwert zu bestimmen für den gesamten Körper, auch für die einzelnen Körperregionen. Und nicht nur Körperfett ist entscheidend, sondern auch die Muskelmasse. Also beide Parameter sind entscheidend, wenn es um Leistungsfähigkeit oder auch um Stoffwechsel geht. Und die Fettanalyse ist durchaus sehr wichtig, weil es wird ja immer noch, also selbst bei den Hausärzten, der Body Mass Index als Maß genommen für ja Übergewicht. Body Mass Index ist ja bloß das Gewicht in Relation zur Körpergröße gesetzt. Aber entscheidend ist ja, wie viel Muskelmasse und wie viel Fettmasse hat man oder auch wie ist die Fettverteilung. Und Körperfett ist natürlich ganz entscheidend, insbesondere wenn es um das Viszeralfett geht. Also gesundheitlich relevant ist vor allem das Bauchfett, das Eingeweidefett, auch Viszeralfett genannt. Das ist das, was stoffwechselaktiv ist. Das produziert unaufhaltsam Entzündungsfaktoren, die die Krankheitsentstehung im Körper begünstigen. Also nur durch diesen proinflammatorischen Effekt kommt es dann zu Gefäßablagerungen oder damit zu Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. langfristig, beziehungsweise alle Zivilisationserkrankungen, selbst Diabetes, basieren auf Entzündungsprozessen, gefördert eben durch das Körperfett oder bis hin zur Arthrose. Also nicht nur das Gewicht ist entscheidend bei Übergewicht, sondern eben der Entzündungsprozess, der im gesamten Körper abläuft und auch die Gelenksentzündung und Gelenksdegenerationen begünstigt. Also deswegen ist Körperfett was sehr Wichtiges. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil manche nehmen es natürlich immer zu ernst. Mhm. Da geht es um Feinheiten, dass man hier ein kleines Röllchen gerne weniger hätte. Das ist Kosmetik. Also freilich kann man noch daran arbeiten, aber es gibt zweifelsfrei immer eine gewisse Schwelle, ab der ist Fett gesundheitlich wirklich relevant. Und deswegen sollte man unbedingt natürlich daran arbeiten und seinen Körperfettwert optimieren. Und insbesondere dann, wenn das Fett besonders im Bauchraum, also im Viszeralbereich, eingelagert ist.
Stellt man das fest bei der Biermessung, ob Viszeralfett vorliegt oder ob es Unterhautfett ist, das unkritisch wäre?
Genau, also man stellt das bei der Bierwaage auch fest. Die Bierwaage zeigt die Fettverteilung, also je nach Modell, wir haben die Firma InBody, hat man explizit auch das Viszeralfett oder man hat dann das Fett im Rumpfbereich im Vergleich zum Fett im Bereich der Extremitäten. Wenn man den Rumpfbereich anschaut, muss man allerdings auch nochmal differenzieren. Nehmen wir mal die klassischen Männerbäuche, da gibt es ja diesen Männerbauch, den ich hier greifen kann. Also manche haben das so im Unterbauch, so eine richtige Schwarte. Das ist zwar Bauchfett, aber das ist subkutanes Fett, das ist außerhalb der Bauchdecke, das ist weniger problematisch. Also dieser pralle Männerbauch, was ja typisch ist, das ist das Risikofett. Manche Frauen haben es ja ansatzweise auch, aber die Mehrzahl an Frauen hat die Fetteinlagerung vermehrt im Beckenbeinbereich und das ist aus gesundheitlicher Sicht nicht so problematisch wie jetzt dieses Bauchfett.
Das heißt, es gibt da keine 1:1 Korrelation zwischen Körperfettanteil und funktionierendem Fettstoffwechsel. Das ist nicht unbedingt das Gleiche, ne? Das heißt, man könnte eventuell einen relativ hohen Körperfettanteil haben und trotzdem einen funktionierenden Fettstoffwechsel. Habe ich das richtig verstanden?
Ja gut, das ist auch eine Frage der Balance. Es gibt da Leute, die haben auch einen relativ guten Fettstoffwechsel, aber essen deutlich mehr, als sie verbrauchen, beziehungsweise essen auch die falschen Kalorien, also insbesondere Zucker, Kohlenhydrate oder gesättigte Fette schlagen natürlich noch mehr an. Das sind dann oft auch Sportler, die aufhören. Also nehmen wir mal den Radsportler, da kenne ich auch ein paar Fälle, die natürlich einen begnadeten Stoffwechsel haben, der auch nicht komplett wegbricht. Aber wenn sie dann halt nicht mehr 25, 30 Stunden in der Woche trainieren und dann aber die Ernährungsgewohnheiten weiter praktizieren, kann man natürlich auch bei super Fettstoffwechsel dann zunehmend Fett aufbauen. Also es ist immer die Waage natürlich der Energieaufnahme, Energieverbrauch. Aber wenn es um Energieverbrauch geht, ganz wichtig natürlich wirklich Fettstoffwechsel, um Fette zu verbrennen zu können, die Fette, die sie einlagern, wieder mobilisieren zu können. Und vielleicht nochmal ein Wort zur Energieaufnahme, auch ganz entscheidend natürlich, welche Kalorien ich aufnehme. Also wir hatten ja schon das Thema Zucker beziehungsweise Kohlenhydrat, also ein Kohlenhydrat, wenn es verdaut ist, ist es im Blut Zucker. Zucker, den wir nicht verbrennen, weil wir zum Beispiel am Schreibtisch sitzen, wird, der Körper verschenkt nichts, natürlich direkt eingelagert in Fett, wird umgewandelt zu Fettgewebe. Zudem haben wir schon gehört, dass Zucker dazu führt, dass der Insulinspiegel ansteigt. Und Insulin ist ja das Masthormon, das fördert ja wiederum den Fettaufbau. Also die Frage ist ja immer, was passiert denn mit den Kalorien im Körper? Wenn ich jetzt Zuckerkalorien habe, Zucker hat denselben Brennwert wie Eiweiß, also 4,1 Kilokalorien pro Gramm. Das wird in Fett umgewandelt, wenn ich es nicht direkt verbrenne. wenn ich Eiweiß esse, hat denselben Brennwert wie Zucker. Was passiert damit im Körper? Es ist ja zentraler Baustein. Es wird zerlegt in die Einzelteile, also das sind die Aminosäuren. Und aus den Aminosäuren werden dann wieder körpereigene Substanzen aufgebaut. Muskulatur, Bindegewebe, auch Blut, das Hämoglobin ist Eiweiß. Oder Immunsystem, Immunglobulin ist Eiweiß. Oder Hormone, Funktionsproteine, also alle Hormone mit Ausnahme der Geschlechtshormone sind aus Eiweiß. Also so gesehen, diese Kalorien schlagen nicht an. Das, man kann nicht sagen, du musst mehr verbrennen, als du isst, was Kalorien angeht, sondern ganz entscheidend zu überlegen, was passiert denn mit dem Substrat, was ich da esse im Körper, was wird da gemacht und was hat es vor allem für eine hormonelle Reaktion. Umgekehrt hat Eiweiß dann, wenn es um hormonelle Reaktionen geht, wieder eine positive Reaktion zur Folge, wenn es um Stoffwechselsteigerung geht.
Das heißt, dieses Gerücht Kalorienbilanz, das funktioniert nur zum Teil. Natürlich spielt das auch eine Rolle, aber
genau.
Tatsächlich eine Eiweißkalorie wird erstmal in Muskulatur, Hormone, Enzyme, was weiß ich, umgewandelt und nicht verbrannt oder in Körperfett umgewandelt. Und bei Körperfett ist es ähnlich, das ist auch zum Teil Baustein für neue Zellen, Zellmembranen, sonstige Dinge. Aber eine Kalorie aus Kohlenhydraten, die ist immer Brennstoff. Und wenn sie nicht Brennstoff ist, wird sie zu Brennstoff, der eingelagert wird in die Fettzelle. Richtig?
So ist es, genau. Also und ja. FDH funktioniert nicht. Also frisst die Hälfte vom selben Scheiß, funktioniert nicht. Also du gibst dem Körper auch weniger wichtige Nährstoffe, die er braucht für einen guten Stoffwechsel. Also Eiweiß oder zum Beispiel B-Vitamine. Und gibst dem Körper halt dann zu viel noch, was dafür sorgt, dass der Fettstoffwechsel eben nicht optimal abläuft. Also Kalorien zählen ist gar nicht nötig, wenn man mehr von dem isst, was der Körper wirklich braucht, also überwiegend natürlich auch pflanzliche Kost mit viel Vitalstoffen, Ballaststoffen, dann eiweißreich, was den Zuckerstoffwechsel eben nicht negativ beeinflusst und ganz wichtig ist als Bausubstanz. Immer wenn man weniger Kohlenhydrate isst, muss man auch mehr Eiweiß essen, erstens um satt zu sein, zweitens, weil der Körper aus Eiweiß Zucker macht fürs Hirn. Also die 120 Gramm Zucker, die das Hirn braucht, die kann ich entsprechend auch selber machen. Und wenn es dann um Fett geht, da hast du auch schon gesagt, Fett ist gar nicht mehr so wird gar nicht mehr so dramatisch gesehen. Natürlich die gesättigten Fettsäure, das ist das, was auch 1:1 durchschlägt. Das ist Energieträger, beziehungsweise wenn man es nicht verbrennt, Speicherfett. Also gesättigte Fettsäuren, Butter zum Beispiel, gesundheitlich kein Problem, wenn man es verbrennt, aber es macht auch dick. Aber ganz wichtig sind dann die nicht gesättigten Fettsäure, insbesondere Omega-3. Da haben die meisten, also 80% in Deutschland, messbar wirklich einen Spiegel, der zu niedrig ist. Das braucht der Körper für viele Funktionsprozesse, für Zellmembrane, fürs Gehirn und so weiter. Also das ist wirklich ganz entscheidend. Und wenn man die Ernährung eben so baut, dass man mehr von dem isst, was der Körper auch wirklich braucht, was den Stoffwechsel auch steigert, dann ist für das, was schädlich ist, weniger Platz im Magen. Also ich sage immer 80-20. Ich versuche immer 80% vernünftig zu essen. Dann habe ich vielleicht für 20% Schlechtes auch noch Platz. Genuss darf auch sein. Wenn man 100% probiert, das halten viele halt auch nicht auf Dauer durch.
Ja, ist bei mir genau das Gleiche. Ich kann auch mal die Sau rauslassen und mal feiern und ein Bierchen trinken oder ein Eis mit der Tochter essen. Solange 80% der Ernährung passt, kriege ich das schon hin. Und mit echtem Essen, wie genau wie du sagst, habe ich meine Sättigung auch schnell im Griff. Ne? Das heißt, ich esse eine Portion, eine normale Portion von den richtigen Dingen, eiweißreich, gute Fette, und dann brauche ich auch nicht den Nachschlag und dies und das. Und bei anderen Lebensmitteln, viel kohlenhydratreichen Geschichten, funktioniert das bei mir so nicht. Dann hört der Hunger nicht auf, weil der Körper braucht noch irgendwas und sagt mir Hunger, und ich verstehe nur Essen, aber vielleicht hat er irgendwas anderes gebraucht, was er noch nicht richtig bekommen hat, und signalisiert mir einfach nur Hunger, und ich verstehe nicht, was er wirklich braucht. Also ich esse einen Snickers und der Körper sagt, ja, ist nett, habe ich aber nicht gemeint. Ich brauche eine Aminosäure, ich brauche irgendwas anderes, und dann hört der Hunger nicht auf, obwohl eigentlich was ganz anderes gefehlt hat.
Ja.
Was die Leute ja wollen, ist zum einen Gesundheit. Darüber haben wir schon ansatzweise gesprochen, können wir vielleicht auch nochmal vertiefen, was eigentlich die gesundheitlichen Risiken von einem schlechten Stoffwechsel sind. Und das zweite ist Optik. Lass uns, also gut aussehen, ne? Schlank sein, fit sein und so weiter, leistungsfähig sein. Lass uns auf die gesundheitlichen Themen, oder lass uns das nochmal kurz abschließen, bitte. Was sind die hauptgesundheitlichen Risiken bei einem nicht funktionierenden Fettstoffwechsel?
Gut. Immer Gewichtszunahme, insbesondere auch dann Fett im Rumpfbereich mit allen Risikofaktoren, mit allen negativen Folgen, die im Körper sich ja schleichend entwickeln. Das ist so das Zentrale. Aber natürlich auch, wenn es um psychische Gesundheit geht, wenn man einen schlechten Stoffwechsel hat, ist man, was Leistungsfähigkeit angeht, oder auch Emotionen, Befindlichkeit, nicht stabil. Mhm. Also wenn man einen guten Stoffwechsel hat, das verstehen viele nicht, dass das maßgeblich die mentale Leistungsfähigkeit und die Befindlichkeit beeinflusst, dass das Leben sich eben anders anfühlt. Es gibt nicht diese Energielosigkeit, es gibt nicht diese Einbrüche, weil der Körper eben immer ausreichend Energie produzieren kann über die anderen Wege.
Und ich wollte noch auf einen Punkt hinaus, auf das Thema Entzündung. Magst du da vielleicht nochmal eingehen, auch auf Gefäßgeschichten, Gelenke, Gefäße, ja. Haut?
Ja, also man weiß ja, dass das zentrale Modell der Krankheitsentstehung in Bezug auf die meisten Erkrankungen eben die systematische Entzündung ist, die im Körper stattfindet. Diese Entzündung wird gefördert, das haben wir schon gesagt, insbesondere auch durch das Fett, das Bauchfett, was da entscheidend ist. Die Entzündung wird auch gefördert durch die Ernährung. Also es gibt proinflammatorische oder antiinflammatorische Ernährung. Und was Entzündung im Körper natürlich definitiv fördert, sind Zucker, schnelle Kohlenhydrate, Alkohol. Aber reden wir mal vom Positiven. Also esst mal mehr von dem, was antiinflammatorisch ist. Und dazu gehört insbesondere pflanzliche Kost. Also je mehr pflanzliche Kost wir uns einverleiben, je mehr Gemüse, Salat, Rohkost, desto besser ist das Ganze. Liegt auch daran, weil wir durch diese pflanzliche Kost insbesondere unser Mikrobiom pflegen. Also unser Mikrobiom, das sind ja die Darmbakterien, hat auch jeder schon mal inzwischen gehört, dass die sehr wichtig sind fürs Immunsystem, aber dass die eben auch antientzündliche Substanzen produzieren. Und jetzt mal, um den Bogen wieder zurückzuführen zum Fettstoffwechsel, das ist auch das Entscheidende, dass man in der Mangelsituation, also wenn man nichts isst, Entzündung reduziert. Mhm. Über zwei Wege. Das erste sind die sogenannten Ketonkörper. Das haben wir gesagt. In der Leber können dann aus Fettsäuren Ketonkörper produziert werden, die die Zellen verwursten können, verstoffwechseln können. Insbesondere die Hirnzellen brauchen das, weil die Fettsäuren nicht ins Hirn können. Und diese Ketonkörper wirken per se auch antientzündlich. Und ein zweiter Mechanismus ist noch, also da geht es jetzt nicht um Low Carb, sondern da geht es jetzt wirklich mal um nichts essen. Also längere Phasen, in denen man nichts isst, ist für den Körper sehr wertvoll, nicht nur aus Stoffwechselsicht, sondern man muss sich das so vorstellen, wir haben ja eine wahnsinnig große Fläche des Darmes, wo, wenn wir was essen, die Nahrungsbestandteile dann in den Körper diffundieren, in die Blutbahn gehen. Und das muss natürlich vom Immunsystem kontrolliert werden. Das muss vom Immunsystem zu Recht oder zu Unrecht abgewehrt werden, also zu Unrecht bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel. Und das ist natürlich wahnsinnig beanspruchend für den Körper, fürs Immunsystem. Und wenn man eben eine Esspause hat und diese 30 Quadratmeter, in der Literatur kursieren noch andere Zahlen, also 30 Quadratmeter Oberfläche, die bewacht werden müssen, wenn der Körper da mal Ruhe hat, wenn der mal eine Pause hat, wenn der Darm mal eine Pause hat, beziehungsweise das Immunsystem mal zur Ruhe kommt, beziehungsweise umgekehrt sich dann nach innen richten kann. Das ist dann die sogenannte Autophagie, wenn das Immunsystem mal nicht mit der Abwehr beschäftigt ist, sondern mal explizit auch im Körper aufräumen kann. Also sprich alte Zellen, Gewebstrümmer, entfernen. Das ist die Basis wieder für die Zellregeneration, für die Zellerneuerung. Man weiß eben, wenn es um Longevity geht, da gibt es natürlich, wenn es um Lebenserwartung geht, bisher nur Studien an Mäusen, dass eben Mäuse, die immer wieder mal nichts essen, deutlich länger leben. Wahrscheinlich eben wegen diesen Mechanismen. Mhm. Also nichts essen wirkt deswegen auch antientzündlich und regenerierend.
Also Stichwort Fasten, intermittierendes Fasten. Hast du da Tipps, wenn jemand seinen Fettstoffwechsel trainieren, verbessern will? Wir haben ja zwei Wege. Einmal das Thema Sport und andere, das Thema Ernährung. Beim Thema Ernährung, mal nichts essen, hast du gerade besprochen. Gibt es da von dir einen Tipp, eine Empfehlung? Wie kann ich mich da rantasten? Wie kann ich das steigern?
Ja, also mein Tipp wäre auch, kein festes Schema zu praktizieren. Man muss halt schauen, was passt in den Alltag rein, was ist für mich das Richtige. Es gibt ja Leute, die nach 18 Uhr nichts mehr essen, für mich undenkbar. Also ich komme ja dann erst nach Hause und dann wird groß gekocht. Also das, was ich dann natürlich auch gut verdauen, vertrag, das ist für mich die größte Mahlzeit, weil es halt im Alltag auch am besten reinpasst. Man muss immer mal probieren, zumindest mal abends keine Kohlenhydrate, aber wir waren ja beim Thema nichts essen, zwischen den Hauptmahlzeiten eben mal nichts essen. Was manche auch machen, dann drei Mahlzeiten Prinzip, Das ist für jeden eigentlich ganz gut, dass man sagt, nee, ich beschränke meine Nahrungsaufnahme auf 3 Mahlzeiten, die qualitativ auch hochwertig sein müssen. Und dazwischen habe ich dann einen langen Zeitraum naturgemäß, an dem ich nichts esse. 2 Mahlzeiten-Prinzip praktizieren auch manche, habe ich selber auch schon probiert. Das funktioniert bei mir nicht. Also es ist immer eine Gratwanderung. Du musst den Körper ja auch ausreichend versorgen mit den wichtigen Nährstoffen, die er zwingend braucht für optimale Körperfunktionen. Andererseits auch dann mal nichts essen für eben Fettstoffwechsel, für Autophagie, was man alles so erreichen will. Und 2 Mahlzeiten-Prinzip ist für mich persönlich nicht geeignet. Was für die meisten ganz gut ist, ist Intervallfasten. Und man muss es auch mal ausprobieren. Viele haben morgens, wenn sie aufstehen, gleich Hunger und sagen, nee, nicht frühstücken geht nicht. Aber Stoffwechsel passt sich über Wochen und Monate an. Also Frühstück mal später oder nicht und irgendwann passt du dich an. Bei mir ist es so, wenn ich morgens aufwache, habe ich keinen Hunger. Also meinen Kaffee, den brauche ich, aber der Hunger, der kommt halt dann irgendwann, so die Gelüste vielleicht um 11, wo ich sage, ach, jetzt könnte ich mal ein bisschen was essen. Also eine Frage der Gewöhnung. Es gibt verschiedene Modelle und man muss es auch nicht immer so starr einhalten. Also viele sagen, du musst 16 Stunden nichts essen, damit die Autophagie. Aber wenn du mal 12 Stunden nichts isst, ist für viele auch schon wertvoll. Also viele essen ja nur 8 Stunden nichts. Abends um 11:30 auf dem Sofa den letzten Riegel und dann früh um 7 gibt's dann die Cornflakes. Und das ist der falsche Weg. Ja. Also einfach mal ausprobieren, damit spielen und eben nicht ganz radikal.
Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich kann auf das Frühstück wunderbar verzichten. Hüngerchen kommt am späten Vormittag vielleicht und dann, ja, dann esse ich halt. Ich versuche ja auch meine Eiweißportionen zu bekommen, um mich gut mit Eiweiß zu versorgen, weil ich genau wie du auch Sport mache, Krafttraining mache und so weiter. Und deswegen, ich könnte wahrscheinlich auch noch viel länger durchhalten, aber ich passe das auch an. Es gibt Tage, da frühstücke ich im Urlaub am Wochenende und es gibt Tage, da verzichte ich drauf. Und für mich ist auch die letzte Mahlzeit die Hauptmahlzeit, weil es eben die soziale Mahlzeit ist, weil da die Familie zusammenkommt. Meine Tochter ist da, meine Frau ist da, wir machen zusammen was. Und deswegen möchte ich allein darauf nicht verzichten. Aber genau wie du, ich spiele mit verschiedenen Dingen rum, probiere unterschiedliche Sachen aus, mal mache ich so, mal mache ich so und am Ende passt die Mischung dann hoffentlich.
Aber komm, ja bitte? Vielleicht muss man auch hier einfach mal das Mindset ein bisschen ändern, also dass eben nichts essen genauso wertvoll ist wie essen. Also sprich, dass wenn ich mal nichts esse oder wenn ich mal Hunger habe, dass ich dann weiß, nee, ich tue meinem Körper was Gutes. Also weil die Mangelsituation macht im Körper sehr viel, da werden die Mechanismen, die evolutionsbiologisch angelegt sind, wieder beansprucht mit allen positiven Folgen. Und man muss es auch nicht immer irgendwie nach dem Schema machen oder dann Intervallfasten nennen. Also bloß nochmal ein Beispiel, wir messen ja in Firmen oft die Spirometrie und wenn dann jemand so ja passable Werte hat, wo ich dann sage, ja klar, du machst ein bisschen Sport oder du achtest auf eine gute Ernährung, auch nicht kohlenhydratreich und dann sagen manche, nee, mache ich nicht, dann sind es immer die nicht frühstücken. Also nicht, weil sie Intervallfasten machen, sondern weil es halt die Nichtfrühstücker sind. Allein dieses Nichtfrühstücken, dass du nach dem Abendessen dann einen sehr langen Zeitraum hast, wo der Körper keine Zufuhr hat an Zucker, Kohlenhydraten, da geht er nach hinten raus zunehmend mehr an die Fette und allein dadurch verbesserst du schon den Metabolismus. Also natürlich nicht in optimaler Art und Weise, aber das sind die Kleinigkeiten, die wirklich schon helfen, die man halt dann auch ja zum Konstrukt zusammenbauen kann, dass das Ganze wirklich noch effizienter wird.
Man kann ja auch dieses Gefühl, dass das Hüngerchen kommt, uminterpretieren und sagen, ah, jetzt ist das Gefühl von ich nehme ab, plötzlich hat das eine ganz positive Konnotation. Ja. Ah, ich spüre jetzt im Magen, da könnte jetzt was passieren. Ah, das ist dieses Gefühl von abnehmen und plötzlich fühlt sich das gut an und nicht, oh, ein Notfall, ich muss jetzt schnell was essen.
Ja, wobei Ralf, da tun wir uns leicht, so zu reden, weil wir haben einen guten Stoffwechsel. Ja. Also die Leute, die es eben nicht haben, also da muss man vollstes Verständnis haben. Also wenn du eben wirklich ein Zucker- und Kohlenhydrat-Junkie bist, ich kenne ja viele, manche haben dann auf ihrem Schreibtisch Gummibärchen stehen, weil sie sagen, nach 1,5 Stunden merke ich, dass die Leistungsfähigkeit schwindet, also esse ich wieder Gummibärchen und damit sorgen sie dafür, dass sie nie einen guten Fettstoffwechsel haben. Und das ist wirklich gnadenlos. Also wenn du im Unterzucker bist, ich kenne es vom Radfahren, also als mein Fettstoffwechsel auf dem Rad noch nicht so gut war, wenn du mal nichts isst und fährst bis zum Ende, dann kommt wirklich ein Einbruch. Also das ist dann, ja, und das ist emotional. Du wirst wie in der alten Snickers-Werbung zu Diva und dann rennst du in den Bäckerladen und kaufst wirklich die schlimmsten Sachen und stopfst das rein und du kannst es emotional nicht kontrollieren. Also Ernährung wird nie hier gesteuert, sondern halt ja unten im Bereich, also der Kopf steuert es nicht, sondern im Bereich ja Magen, so gesehen. Kümmert euch darum, dass ihr schrittweise, also man muss da auch wirklich ein bisschen hart für sich selber sein. Man muss diesen Hungerast, dieses Gefühl, was eben nicht schön ist für die Anfänger, auch immer mal antippen, mal ertragen und merkt dann, wie es Schritt für Schritt vorwärts geht, wie der Stoffwechsel sich verbessert und man dann eben nicht mehr so abhängig ist von Kohlenhydraten und Zucker oder irgendwann auch einfach sagt, nee, ich brauche es gar nicht mehr oder ich muss auch gar nicht essen, weil ich trotzdem leistungsfähig bin, auch wenn ich vielleicht ein flaues Gefühl im Magen habe. Aber es gibt dann diesen Einbruch nicht mehr. Also wir haben den zum Glück ja nicht mehr.
Aber das war ein wichtiger Hinweis. Das ist tatsächlich emotional. Wenn der Blutzucker runterkracht, dann habe ich ein Problem und dann kann ich auch nicht mehr gedanklich sagen, oh, jetzt nehme ich ab. Da ist das Alarmsystem dann einfach so laut. Aber Simon, wie macht man es denn? Über Ernährung haben wir gesprochen. Mal nichts essen, sich langsam rantasten, unterschiedliche Konzepte ausprobieren, längere Pausen zwischen den Mahlzeiten und so weiter. Was haben wir denn auf der anderen Seite noch im Bereich Sport?
Der Sport ist natürlich ganz entscheidend und die Leute fragen auch immer, was ist denn wichtiger, Ernährung oder Sport? Wie kann ich meinen Fettstoffwechsel optimieren? Und ich muss leider immer dazu sagen, nee, du musst beides nutzen. Also Ernährung und Sport in Kombination, dann hast du wirklich alle Effekte. Und wenn es um Sport geht, da geht es ja darum, dass man auch die Muskulatur beansprucht. Die Muskulatur ist ja das größte Stoffwechselorgan. Durch Sport lässt sich auch die Muskelmasse erhöhen. Es empfiehlt sich auch, wenn jemand wenig Muskelmasse hat, ein Krafttraining zu machen aus Stoffwechselsicht, um dann langfristig einen besseren Stoffwechsel zu haben, um dann auch effektiver abnehmen zu können. Wenn es jetzt um den Fettstoffwechsel geht, ist es natürlich so, dass größere Muskelgruppen über einen längeren Zeitraum arbeiten müssen, um dann wirklich den Fettstoffwechsel langfristig zu verbessern. Also Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren oder auch Nordic Walking oder am Wochenende längere Wanderungen, das ist dafür gut, um dann entsprechend den Fettstoffwechsel bei ja moderaterer Intensität über eine längere Dauer effektiv zu trainieren. Und nochmal, der Muskel ist ganz entscheidend, weil der Muskel kann ja den Energieverbrauch, also von Ruhe zu aktiv, um den Faktor 10 steigern. Also wenn es darum geht, wirklich ja Energie zu verbrennen und insbesondere Fette zu verbrennen, wenn du halt deine Muskeln arbeiten lässt, dann hast du halt einen hohen Energieverbrauch. Also du als Läufer weißt es, je nachdem wie schnell du läufst, hast du halt dann in Ruhe vielleicht 80 Kilokalorien pro Stunde und beim Laufen, wenn du mal richtig Gas gibst, kannst du 800 haben. Und das ist natürlich ein Effekt, der gigantisch ist, aber entscheidend ist, dass man eben durch Training den Fettstoffwechsel auch gezielt steigern kann und insbesondere auch die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in den Zellen, wo die Energie auf aeroben Wege, also unter Sauerstoffverbrauch bereitgestellt wird, sowohl die Zucker- als auch die Fettverbrennung unter Sauerstoffverbrauch findet in den Mitochondrien statt, in den Kraftwerken der Zelle. Und die Mitochondrien können ihre Kapazität vervierfachen. Also die können größer werden, die werden mehr und insgesamt die Kapazität, Energie pro Zeit bereitzustellen, kann sich vervierfachen. Und das kann Ernährung allein nicht leisten. Also diese Leistungssteigerung, also Ausdauer, Leistungsfähigkeit oder auch Stoffwechsel unter Belastung, die schaffe ich halt nur durch gezieltes Training. Und wenn es um Training geht, vielleicht noch der Tipp, jede Minute lohnt sich. Es kursiert ja immer, ja, es lohnt sich erst ab 20 Minuten, das ist Quatsch. Wenn du einen guten Fettstoffwechsel hast, also dann verbrennst du ab der ersten Minute einen hohen Fettanteil oder verbrennst auch bei noch höheren Intensitäten, also unterhalb der Schwelle, unter dem, wo der Körper sauer wird, wenn er gerade noch ausreichend Sauerstoff hat, verbrennst du immer noch viel Fette. Das ist alles Trainingssache.
Für mich war damals, glaube ich, ein ganz wichtiges Element Nüchternlauf. Auch inspiriert bei Dr. Strunz, der das in vielen News-Posts und Büchern auch geschrieben hat. Das habe ich vor meiner Marathon- und Triathlon-Zeit tatsächlich auf diesen Tipp hin ausprobiert. Ich bin morgens raus, habe einen Espresso getrunken und bin auf die lange Laufrunde. Und die ersten Male bin ich dann nach 10, 12 Kilometern im Wald gestanden und habe gesagt, so, der kleine Ralf möchte jetzt abgeholt werden. Da ist der Blutzuckerspiegel einfach runtergebrochen. Und das habe ich über Wochen trainiert. Und danach konnte ich lange Einheiten vor dem Marathontraining, 30 Kilometer morgens nur mit dem Kaffee, raus auf die Strecke und bin heim und hat immer noch keinen Hunger. Das heißt, mein Körper hat in der Zeit die Reserven nicht komplett verbraucht und ist in den Unterzucker gerauscht, sondern er konnte mit dem Fettmetabolismus, der parallel immer lief, mit den Glykogenreserven haushalten und dann auch eine lange Trainingseinheit von 30 Kilometer überstehen. Nüchternlauf war da für mich ein wichtiges Element. Würdest du das heute auch Leuten empfehlen, einfach mal einen Spaziergang zu machen mit einer geringen Intensität, ohne zu schnaufen, einfach rauszugehen und das mal nüchtern zu probieren und sich da langsam ranzutasten, das zu steigern?
Also auf jeden Fall und nicht nur ein Spaziergang, sondern schon ein richtiges Läufchen bei der richtigen Intensität. Also nicht hochintensiv, aber schon normales Tempo, Haustempo. Aber wichtig, ohne zu schnaufen. Und nüchtern hat ja einen großen Vorteil. Also wenn ich jetzt vorher mein Marmeladenbrötchen gegessen habe, was ja viele morgens immer essen, dann ist natürlich der Zucker im Blut, der dann direkt von den Muskeln verstoffwechselt wird. Entsprechend hast du weniger Fettanteil. Läufst du nüchtern los, hast du freilich auch eine Mobilisation von Zuckerreserven, also der Glykogenspeicher in Leber und Muskel. Aber du hast von Anfang an einen höheren Fettanteil. Und nachdem die Zuckervorräte in Leber und Muskel begrenzt sind, wenn du länger unterwegs bist, hast du dann zwangsläufig, weil Zucker ja Mangelware wird, zunehmend mehr Fettstoffwechsel. Also der Körper hat keine andere Möglichkeit und muss. Und wenn natürlich der Zuckerspiegel komplett einbricht irgendwann, dann hast du den sogenannten Hungerast. Also da sitzen manche beim Radfahren am Straßenrand und weinen, also erwachsene Männer, weil es wirklich dann so heftig ist. Aber wie du schon sagst, es ist Trainingssache und vielleicht dann noch ein kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe ja früher auch mal so Triathlon betrieben. Das war so in den 90er Jahren. Und da war es tatsächlich so, dass die Triathleten, mit denen ich zusammen trainiert habe, also das war kein hohes Leistungsniveau, 15 Stunden Woche, Training pro Woche, maximal 20, die sind dann im Frühling immer ganz vorsichtig losgefahren. Also 2,5 Stunden Ebene, moderates Tempo, weil sie gesagt haben, man muss ja aufpassen, dass man nicht ins Übertraining kommt. Und dann haben sie ab 45 Minuten den ersten Riegel ausgepackt. Und da war das noch gar nicht so als Trainingsmethode implementiert. Ich habe dann gesagt, so aus dem Gefühl raus, ich esse bei diesem Tempo, wo ich meine Muskeln und Herz-Kreislauf-System nicht so beanspruche, eben nichts, um dann wenigstens nach hinten raus mal den Fettstoffwechsel zwangsläufig mehr zu beanspruchen. Und ich habe das dann so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also ich habe dann wirklich immer regelmäßig Einheiten gemacht, in denen ich 100 Kilometer gefahren bin, ohne was zu essen. Und am Anfang geht's nicht. Also wenn ich es jetzt mache, ich habe zwar immer noch einen ganz guten Fettstoffwechsel, aber nicht unter Belastung. Nach 2 Stunden ist der Ofen aus. Aber da war es wirklich so, ich habe nach 2 Stunden gemerkt, dass der Druck im Pedal minimal nachlässt. Habe mich immer noch so gut gefühlt bis zum Schluss, die ganzen 100 Kilometer. Weil diese Mechanismen, also Fettverbrennung im Muskel, Gluconeogenese, Zuckerproduktion in Leber fürs Hirn, Ketonkörperverstoffwechsel, die waren so maximiert durch das Training, dass der Stoffwechsel wirklich optimal abgelaufen ist und ohne Hungerast. Wobei ich muss immer davor warnen, wenn jetzt jemand leistungssportlich unterwegs ist, das sind die Trainingseinheiten, mit denen kannst du dich auch abschießen, mit denen kannst du dich auch ins Übertraining katapultieren. Das machst du natürlich dann, wenn du weißt, gut, die nächsten 4 Tage habe ich sowieso keine Zeit, da kann ich mich dann erholen. Oder wenn es um Protein sind, Eiweißstoffwechsel geht, man verbrennt nach hinten raus ja auch mehr Eiweiß, dass man sagt, dann haue ich noch ein paar Aminosäuren rein, um hier meine Körperstrukturen zu schützen. Also bloß mal, man muss es ja nicht so extrem machen. Dein Läufchen so von der Stunde, wo du gesagt hast, das hast du am Anfang gar nicht geschafft, aber dann eine Stunde nüchtern, das ist es. Und inzwischen ist es ja so, dass im Langzeitausdauerbereich alle Sportler auch periodisiert trainieren. Also periodisiert heißt, was Ernährung angeht, Low-Carb-Phasen, wo sie in Low-Carb-Phasen umfangbetonte Trainingseinheiten absolvieren, um wirklich den Stoffwechsel zu maximieren und nicht solche Sachen machen, bitte wie ich, um sich dann vielleicht noch abzuschießen. Und dann wieder Phasen, wo sie dann die intensiveren Trainingseinheiten und Intervalle unter Kohlenhydratgabe auch machen. Und da muss man mal sagen, Essen oder nicht essen oder Kohlenhydrate essen und Kohlenhydrate nicht essen, das ist heutzutage Trainingsmittel, was man auch systematisch ins Training mit einbauen muss. Und wenn du auch Krafttraining machst, ich weiß nicht, wie du es machst, Ralf, dann schadet es natürlich nicht, eine Banane vorher zu essen, weil du dann natürlich besser anpacken kannst. Beziehungsweise wenn du intensive Ausdauereinheiten machst, dann macht es durchaus Sinn, auch nicht nüchtern das Ganze zu machen oder danach Kohlenhydrate, wenn es bloß die Banane ist, verbessern auch ein bisschen die Regeneration. Wenn du jetzt Eiweiß plus dann eine Banane, geht der Insulinspiegel auch ein bisschen hoch. Da hast du natürlich eine Beschleunigung der Regeneration. Also macht durchaus Sinn, Kohlenhydrate im Leistungssport gezielt zu essen oder eben auch nicht zu essen, um den Stoffwechsel zu optimieren. Und das macht es natürlich so schwierig. Es gibt nicht die richtige Methode, sondern man muss auch immer fragen, was ist denn vor allem dein primäres Ziel? Und deswegen kann man auch nicht empfehlen, dass man jetzt Kohlenhydrate nicht oder essen oder wann nicht. Die Bodybuilder, die stellen sich den Wecker sogar auf nachts, um dann noch zusätzlich zu essen, weil sie natürlich die Muskelmasse maximal aufbauen wollen. Wir haben gerade drüber geredet, nach dem Abendessen bis vormittags essen wir nichts. Der hat halt ein ganz anderes Ziel. Und um sein Ziel zu erreichen, hat er natürlich mit seiner Methode auch recht.
Ja, jetzt sind wir wieder an der Stelle, zwei Tanks, ne? Beide haben ihre Berechtigung, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Problem ist nur, wenn ich auf einen Tank angewiesen bin, weil ich den anderen habe verkümmern lassen. Also der Fettstoffwechsel sollte schon funktionieren und dann dazu führen, dass ich eben nicht Viszeralfett aufbaue, ansammle, was dann mit gesundheitlichen Nachteilen verbunden ist, Entzündungswerte und verschiedene Dinge mehr, die wir gerade alle angesprochen haben. Also die Wahrheit liegt immer in der Mitte, aber den Fettstoffwechsel sollte man schon irgendwo auch beherrschen und im Auge behalten. Und wer der Typ ist, der nach 2 Stunden konzentrierter Arbeit nervös wird, wenn er den Blutzuckerspiegel nicht hochbekommt, dann ist das vielleicht ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte.
Genau. Und vielleicht nochmal, weil Thema Strunz Forever Young wird ja natürlich auch immer propagiert, ketogene Diät. Und meine persönliche Meinung ist, dass es eine Berechtigung hat, auch für viele Menschen. Da gibt es eine gute Datenlage, dass es auch die sogar effektivste Ernährung war, um eine diabetische Stoffwechsellage zu verbessern, auch wenn es um bestimmte Krankheiten geht oder auch wenn es um Befindlichkeit geht, kenne ich auch einige Menschen, die sagen, seitdem ich das mache, bin ich leistungsfähiger, bin ich im Kopf klarer. Und das muss jeder für sich selber auch entscheiden und vor allem ausprobieren. Also wir haben uns ja im Vorfeld schon kurz drüber unterhalten, dass wir beide Low Carb unterwegs sind, aber nicht ketogen. Das ist so mein Weg. Ich esse wenig Kohlenhydrate, abends, wenn ich keinen Sport gemacht habe, sowieso gar nicht. Morgens, meistens gibt es bei mir Overnight Oats, ein bisschen Obst und Nüssen und so weiter. Also das sind freilich Kohlenhydrate dabei. Also wenig Kohlenhydrate, das ist ganz entscheidend. Wir haben einen guten Stoffwechsel, wir würden es auch ohne schaffen, aber die Intervalle, ich mache es immer intervallartig, dass ich mal 4 Wochen lang zum Beispiel eine bestimmte Nahrung praktiziere, zum Beispiel wirklich ketogen, wo ich sage, jetzt will ich den Stoffwechsel mal nochmal richtig trimmen oder andere positive Effekte daraus erzielen. Und da merke ich schon, 4 Wochen geht gerade so gut. Wenn es länger ist, habe ich das Gefühl, dass meine Energie ein bisschen weniger ist oder vor allem, ich werde weniger. Also ich nehme ab, ohne dass ich es will.
Ja, genau, weil das Gehirn, du hattest das schon angesprochen und ich glaube auch ein paar Immunzellen, die brauchen tatsächlich Glucose für ihren Stoffwechsel und die kann ich entweder essen oder ich kann sie aus Eiweiß machen, Gluconeogenese, aber dann muss ich halt auch noch mehr Eiweiß zu mir nehmen, um das zu kompensieren und eben keine Muskelmasse und kein Kollagen-Bindegewebe zu verlieren, was ich ja eigentlich schützen möchte. Insofern hat das sicher eine Berechtigung, sehe ich genauso wie du. Es mag auch in bestimmten medizinischen Bereichen hilfreich sein, zum Beispiel zur Unterstützung einer Chemotherapie bei der Krebsbehandlung kann das, glaube ich, hilfreich sein. Wollen wir heute nicht vertiefen. Ketogen ist ein Thema, wie du sagst, dass man sehr individuell betrachten muss, wo man ausprobieren muss, was für einen funktioniert und was nicht. Und wie du auch gesagt hast, bei mir persönlich ist das nicht meine Diät, meine Lebensweise, sondern vielleicht mal ein Programm zwischendurch, mit dem ich experimentiere, aber nicht meine Hauptmethode, um meinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Das mache ich tatsächlich über meine Low-Carb-Ernährung und über die sportlichen Aktivitäten. Krafttraining hat bei mir da jetzt einen höheren Wert bekommen als früher. Ich bin jetzt 62 geworden vor ein paar Tagen. Das heißt, ich versuche, meine Muskelmasse zu erhalten. Das ist da mein Hauptziel und meinen Fettstoffwechsel kriege ich trotzdem gut trainiert und der funktioniert trotzdem nach wie vor.
Zum Geburtstag noch nachträglich. Ja, noch ein Hinweis vielleicht, also für alle, die jetzt dazu hören und eben nicht die Ausdauersportler sind. Es lohnt sich zumindest, sich mal einen guten Fettstoffwechsel hinzuzüchten mit Ernährung plus dann auch ein bisschen Ausdauertraining, muss gar nicht so viel sein, um dann beim Krafttraining tatsächlich eine Fettverbrennung zu haben. Also es ist ja so, wenn du jetzt intensive Ausdauereinheiten machst, Intervalle, also wenn du außer Atem kommst, dann wird kein Fett verbrannt, sondern nur Zucker. Ebenso beim Krafttraining. Beim Krafttraining selber wird kein Fett verbrannt, das sind die energiereichen Phosphate, oder dann Zuckerabbau unter Laktatproduktion unvollständig. Aber du hast natürlich durch ein intensives Krafttraining, man merkt es ja am Muskelkater, der 2-3 Tage andauert, einen wahnsinnigen Effekt auf die Strukturen. Also du hast im Nachgang einen wahnsinns Nachbrenneffekt im Sinne des Baustoffwechsels. Strukturen gehen kaputt, verschleißen, muss alles wieder hergestellt werden. Das kostet natürlich Mordsenergie. Genauso, wenn du Intervalltraining machst, Sprints auf der Bahn, da hast du einen Muskelkater, das beansprucht die Körperstrukturen, das hat einen hohen Baustoffwechsel zur Folge. Und dann ist natürlich ganz entscheidend, hast du 20% Fettverbrennung, 80% Zucker oder 80% Fettverbrennung, 20% Zucker im Nachgang. Also du brennst du dann die Fette im Nachgang im Bett, am Schreibtisch so und so, aber gesteigert nach intensiven Kraft- oder Ausdauereinheiten. Und deswegen rate ich auch jedem, kümmere dich um den Stoffwechsel. Erstens, man fühlt sich besser, man ist leistungsfähiger, gesundheitlich relevant, oder dann, man muss nicht mehr so sich um die Ernährung kümmern im Verhältnis, also die Menge zumindest. Man nimmt viel leichter ab. Vielleicht noch ein abschließendes Wort. Ich möchte immer eine Lanze brechen für Training, für Ausdauertraining. Denkt bitte dran, es gibt auch Stoffwechselblockaden, hormonelle Art, die du eben durch Ernährung selber nur geringfügiger beeinflussen kannst als durch Training. Ein Thema ist Cortisol. Also viele haben ja einen zu hohen Spiegel an Cortisol, das ist ja das Langzeitstresshormon, und das blockiert den Stoffwechsel. Hast du zu viel Cortisol, lagerst du vermehrt Fett gerade im Rumpfbereich ein, und die beste Methode, um Cortisol zu senken, ist Ausdauertraining. Genau. Oder Insulinresistenz, also das Insulin, was der Körper ausschüttet ständig, um den Blutzuckerspiegel zu senken, das wirkt nicht mehr richtig an den Zielzellen, die sind resistent geworden. Um die beste Methode, um die Insulinresistenz zu verbessern, um die Zellen wieder hungrig zu machen, dass sie reagieren auf das Insulin, dass dann die Klappen aufgehen, das ist auch Ausdauertraining. Also die Macht der Hormone ist gigantisch, und wenn du zu viel Cortisol hast, wenn du eine Insulinresistenz hast, dann kannst du nicht abnehmen, dann kannst du gar kein Fett verbrennen, und da kannst du durch Ausdauertraining eben diese Mechanismen optimieren. Das Letzte, über das wir nicht reden, ist natürlich Schilddrüse. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also wenn man meint, ich mache alles richtig, aber es funktioniert nicht, dann sollte man vielleicht auch mal das überprüfen lassen. Wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat, tut sie natürlich, wenn es um Stoffwechsel, auch Fettstoffwechsel geht, natürlich schwer.
Das Ganze ist ein unglaublich weites Thema, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber es gibt eine Gelegenheit, der Sache ein bisschen näher zu kommen, und das ist das Forever Young Seminar. Weil zum einen bist du als Referent da, zum zweiten wird dort gemessen, dort wird die Körperzusammensetzung gemessen, und es wird viel Wissen geteilt. Das heißt, dort hat man eine super Gelegenheit, dem Thema näher zu kommen. Auch zum Beispiel Stoffwechseldinge, da werden viele Dinge im Rahmen auch der Blutanalyse gemessen, die da ja obligatorisch ist und für alle Gäste, für alle Teilnehmer gemacht wird. Also ist nochmal ein Hinweis, Simon, du wirst da sein als Referent, auch über das Thema Stoffwechsel sprechen, auch mit den Leuten trainieren und Bewegung praktizieren. Gemessen wird auch im Blut, auf der Waage, auf der Körperzusammensetzungswaage und so weiter. Also das ist nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, 1. bis 4. Oktober in diesem Jahr in Timmendorfer Strand, und Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes oder unter strunz.com/Seminar. Findet man dich, kann man dich kontaktieren irgendwo, wenn man Fragen hat, wenn man einsteigen möchte, deine Leistung in Anspruch nehmen möchte?
Ja gut, da kann ich aufs Forever Young Seminar hinweisen in Timmendorf. Also da hat man Theorie und Praxis in einem, und wer da Informationen braucht oder vor allem auch die Motivation, jetzt im Leben was zu ändern, da ist das das richtige Format. Bei mir ist es so, ich selber bin ja Wissenschaftler, und da vergräbt man sich ja gerne auch so ein bisschen in seiner Wissenschaft. Ich habe da aktuell jetzt keine Strukturen für eine individuelle Betreuung. Wenn jetzt jemand wirklich aus der Region ist, also Erlangen-Nürnberg, ich habe ja, wie gesagt, auch die Firma Institut für betriebliche Gesundheitsförderung mit sehr kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also wenn einer sagt, Mensch, ich bin da in der Region, ich finde, das ist mal was Regionales, ich bin gar nicht derjenige, der sehr gerne online was macht, also selbst dieses Format musste ich ja quasi schon fast überredet werden. Ich bin immer jemand, der gerne live und mit Menschen vor Ort, oder habe dann entsprechend auch meine Mitarbeiter. Also dann gerne melden. Man findet mich natürlich auch sicherlich im Internet, wenn man mich googelt.
Ja, ganz bestimmt. Ich verlinke noch was in den Shownotes, dass man Kontakt aufnehmen kann und vielleicht über deine Mitarbeiter da mehr Informationen bekommt. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es das Seminar 1. bis 4. Oktober, Forever Young Seminar in Timmendorfer Strand. Lieber Simon, danke für die fast Stunde, die du dir Zeit genommen hast. War hochinteressant, ein ganz wichtiges Thema, das die Leute nicht aus dem Auge verlieren sollten. Und wo es keine starren Regeln gibt, sondern wo jeder ausprobieren muss, was für einen funktioniert, aber es nicht ganz aus dem Auge verlieren lassen sollte. Ja. Dankeschön.
Danke dir, Ralf. War schön, hat Spaß gemacht.
Bis bald.
Tschüss.